herzlich willkommen im Kontextkarussell von Yannick Dienst und Kelvin Hackmann.
Was ein wunderschöner Sonntag heute an dem 25. Februar, an dem wir das aufnehmen. Mein Name ist Yannick Dienst und ich freue mich wie jedes Mal, hier gemeinsam zu sitzen mit Kelvin Hackmann. Hi Kelvin.
Hallo Yannick, vielen Dank für das liebe Intro. Schön, dass wir uns wieder gemeinsam hier zusammengesetzt haben.
Ja. So schaut es aus, gerade bei dem wunderbaren Wetter. Ich weiß nicht, man hat das Gefühl, der Frühling ist final in Deutschland angekommen. In Berlin war das auf jeden Fall so. Die letzten zwei Tage, Samstag, Sonntag, waren perfektes Wochenendwetter. Nach langer Zeit ist auch die Sonne hier angekommen. Wie warst du denn in München?
Traumhaftes Wetter, gestern leicht bewölkt. Da hat die Sonne sich noch ein bisschen warten lassen. Dafür umso besseres Wetter. Auf den Feldern hat man teilweise schon ein paar Krokusse aufblitzen sehen. Also die Natur ist zumindest schon im Fieber Richtung Frühling. Und ich bin es auch. Und von mir aus kann der Winter jetzt endlich abgeschlossen werden. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Ich meine, du hast ja, das möchte ich den Hörerinnen und Hörern jetzt gar nicht vorenthalten. Ich war, wie alle, die nicht dabei waren, sehr neidisch. Kelvin hat es ja schon nach Lissabon wieder geschafft. Also das war natürlich ein ganz großes Thema und ein ganz großes Upgrade, was auch vom Wetter natürlich der Fall ist. Ich weiß aber doch aus dem letzten Jahr in Berlin, ich meine, letztes Jahr in Berlin bin ich auch irgendwie Ende Februar gekommen, Anfang März, das Wetter war ähnlich, es war wirklich, man kam so raus aus diesem ganzen winterdepressiven Thema und auf einmal war das Wetter schön und hat sich super gefreut und Ende März, was heißt Ende März, hier in Berlin passiert, Anfang April, Ende März hat es geschneit. Also ich freue mich noch nicht ganz zu früh, sondern gehe davon aus, dass das Wetter wieder zurückschlägt. Aber bevor wir in unsere Themen gleich reingehen, ihr kennt ja das Konzept, ist mittlerweile ein bisschen anders. Kelvin, zwei Wörter, zwei Sätze nochmal bitte zu Lissabon.
Yannick, viel Sonne. Leider auch ein bisschen zu viel Alkohol, wenig Schlaf, aber eine unfassbar schöne Zeit gehabt. Ich weiß noch, der Landeanflug auf Lissabon, normalerweise fand ich das total kitschig, immer diese Instagram-Stories zu sehen von Leuten, wie sie sich wieder gefreut haben, auf Lissabon und den Anflug zu filmen. Ich saß da, ich habe die Kamera rausgeholt, ich habe 25 Sekunden auch den Tejo gefilmt. Problem bei mir ist, ich kann das halt einfach leider nicht so gut und das Video hat es dann nicht zu Instagram geschafft, aber es war wirklich traumhaft, wieder in Lissabon anzukommen, das Wetter zu genießen. Ich habe auch alte Kommilitonen von uns getroffen, Yannick. Teilweise, die auch auf der Messe dann auch waren für ihre Firmen. Ich war nämlich beruflich in Lissabon auf der Karrieremesse, also quasi am alten Punkt, wo wir uns damals kennengelernt haben, Yannick. Mhm. Und damals schon über die Politik Deutschlands referiert haben und uns so kennenlernen durften. Und da waren einige, die das deutlich schlauer gemacht haben. Die waren nämlich das Wochenende davor schon da. Da war nämlich famoses Wetter in Lissabon. Ich habe tatsächlich jetzt die Tage mitgenommen, die dann vom Wetter her eher so semi-gut waren. Aber sei es drum, ich war ja beruflich da. Das heißt, so viel Sonne habe ich nicht gesehen. Aber ich habe versucht, so viele Sonnenstunden wie möglich rauszuholen. Und ich glaube, so ein paar Bilder hatte ich dir ja geschickt von unseren Lieblingsplätzen Lissabons. Da können wir nochmal eine gesonderte Folge draus machen, falls irgendwann doch nochmal eine Wahl anstehen sollte. Wahlen werden heute übrigens auch ein spannendes Thema sein. Yannick, eine Sache, die ich dir nämlich noch nicht erzählt hatte, war, die Nova ist ja einer der, oder auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die Nova ist ja einer der, ich sag mal, neuesten Gebäude Portugals und natürlich auch Lissabons, die wahrscheinlich im portugiesischen Raum und teuersten und schönsten und größten, die gebaut wurden in den letzten Jahren. Und in Portugal sind jetzt tatsächlich auch die Präsidentschaftswahlen.
Mhm, und, ja, da hat sich das Parlament nämlich aufgelöst, wegen Korruptionsvorwürfen, genau. Mhm.
Super, danke. Und weißt du, wo viele der TV-Debatten stattfinden? In der Nova. Also ich habe auch ein paar Bilder gemacht und die haben quasi auf dem Mittelgangflur im oberen Bereich, da wo wir auch unseren Stand hatten, hatten sie ein TV-Studio aufgebaut, um dann quasi auf Blick, mit Blick aufs Wasser da rausfilmen zu können. Und ja, also die Nova wird weiterhin für viele weitere Zwecke, ich sag mal so in Anführungsstrichen, missbraucht beziehungsweise genutzt und die Universitäten findet das natürlich auch ganz toll.
Also das ist ja, also das ist wirklich interessant, weil ich weiß noch, als wir damals da waren, da wurde dort, war das eine Kulisse, das muss man sich mal vorstellen, aber es war eine Kulisse, unter anderem für einen Weihnachtsfilm. Also da haben die damals alles so weihnachtlich geschmückt, das war auch kurz vor Weihnachten und als das Kamerateam oder das Filmteam dann weg war, haben sie die ganze Weihnachtsdeko wieder mitgenommen. Also scheint schon architektonisch so interessant zu sein, dass man es dann gerne nutzt, aber klar, mit Blick aufs Meer direkt, das ist natürlich eine wunderbare Kulisse für einen Wahlkampf.
Oder andersrum, irgendwie muss das Geld, was der Campus gekostet hat, ja wieder reingeholt werden. Und nur über die Studiengebühren der deutschen Studenten und Studierenden funktioniert das Ganze halt eben nicht.
Nee, das ist wohl wahr. Aber du hattest einen Blick aufs Wasser sozusagen in Lissabon. Ich hatte heute, und das leitet vielleicht auch so ein bisschen unser Themenkomplex ein, heute nochmal die Zeit genutzt, bei diesem wunderbaren Wetter auch ein bisschen spazieren zu gehen, am Treptower Park, wer das in Berlin kennt. Und bin dann zufälligerweise, das war nicht so geplant, aber zufälligerweise an einem sowjetischen Ehrenmal vorbeigegangen. Also wirklich gigantisch groß, wie man das halt kennt, aus der, oder wie man sich das halt vorstellt aus der Sowjetunion. Dafür gibt es einige in Berlin, auch noch am Tiergarten. Und ich habe mich dann gefragt, wieso stehen eigentlich in der Bundesrepublik Deutschland noch Ehrenmale der Sowjetunion? Habe dann nochmal kurz recherchiert. Es gibt solches auch nicht von Briten, Franzosen oder Amerikanern. Die haben andere Hinterlassenschaften in Deutschland gelassen, unter anderem beispielsweise ein sehr bekanntes Kino hier in Berlin. Auf jeden Fall habe ich dann nochmal ein bisschen nachrecherchiert und auch rausgefunden, natürlich, die Sowjetunion hat dieses Ehrendenkmal damals hingestellt, um den Soldaten zu trauern sozusagen, die Berlin befreit haben. So, aber ich meine, die Frage war bei mir schon so, wieso steht das hier noch? Aber das erklärt zumindest. Ich wollte nur sagen, es war ein deutlich klobigerer Blick aufs Wasser, direkt an der Rummelsburger Bucht in der Nähe. Aber ich habe das Gefühl, Präsidentschaftswahlen, die Sowjetunion und einiges mehr wird uns heute begleiten.
Definitiv, Yannick.
Möchtest du anfangen mit deinem Ausschnitt?
Yannick, gerne. Ich habe, wie alle Zuhörerinnen und Zuhörer ja wissen, und wir sind ja jetzt in der zweiten Folge unseres neuen Formates, und jeder bringt ja einen Videoausschnitt mit aus dem letzten Monat, worüber wir nochmal kurz sprechen möchten und mögen. Und feuerfrei, ich habe folgenden Ausschnitt mitgebracht.
Der offenbar schlecht vorbereitete Carlson ließ Putin vollkommen unkritisch zu Wort kommen. Für den Kreml-Chef eine willkommene Bühne, um vor der Präsidentenwahl am 17. März einmal mehr den starken Mann zu geben.
Up until now, there has been the uproar and screaming about inflicting a strategic defeat on Russia on the battlefield. Now they are apparently coming to realize that it is difficult to achieve, if possible at all. In my opinion, it is impossible by definition. It is never going to happen.
Ja, das war ein ganz spezielles Interview, was dort geführt wurde.
Genau, ich kann gerne mal einleiten, Yannick. Seit 2 Jahren führen wir nun diesen Angriffskrieg, oder gibt es nun den Angriffskrieg der Russen gegen die Ukraine? Ich sag Krieg, und wenn ich Krieg sage, sagt auch mittlerweile Putin Krieg, weil Putin in diesem 2-stündigen Interview, was diesen Monat geführt wurde, mit einem amerikanischen Journalisten, und mit Journalisten meine ich in Anführungsstrichen Journalisten, Tucker Carlson, der bei dem Haus- und Hofsender von Donald Trump, Fox, angestellt war, aber auch dort rausgeflogen ist.
Das mag einiges bedeuten, ne?
Ja, das mag einiges bedeuten. Mittlerweile als freier Journalist arbeitet und wie auch immer es geschafft hat, Kontakt aufzunehmen zu der Regierung von Putin, und hat dort, also nachdem seit 2 Jahren keine Kommunikation mit westlichen Medien stattfindet, keine offiziellen Journalisten empfangen genommen werden, hat Tucker Carlson als erster Amerikaner oder erstlicher westlicher Journalist ein Interview mit Putin geführt seit dem Kriegsbeginn. Dieses Interview ging 2 Stunden und Putin hat groß ausgeholt. Also es fing an, ich glaube, 853 nach Christus, von den geografischen Gegebenheiten, wie Russland zusammengesetzt ist und Zeit.
Und war. Also es war ja im Endeffekt eine große Geschichtsstunde à la Wladimir Putin.
Ja, und man hat, also ich habe tatsächlich auch nicht das ganze Interview gesehen, ich weiß nicht, wie es dir ging, Yannick, aber es war schon spannend. Also klar kann man jetzt sagen, dass der Tucker Carlson auch bei Fox rausgeflogen ist und am Ende jetzt auch nicht der wortgewandteste Journalist ist, sondern sehr populistische Züge hat und dadurch ganz gut funktioniert hat in US-amerikanischen Medien und da auch zumindest unter einigen Menschen einen ganz akzeptablen Ruf hat, aber man hat wirklich von der ersten Sekunde gespürt, von diesen Ausschnitten, die man gesehen hat, dass dieser Ex-KGB-Agent und der nun mal halt seit irgendwie fast 25 Jahren Präsident von Russland ist, beziehungsweise mal Ministerpräsident, mal Präsident, der den einfach komplett in die Tasche genommen hat. Also es war wirklich, es war eine Vorführung sondergleichen und man hat einfach gesehen, wer rhetorisch dem einen komplett überlegen war.
Genau, und du hast, glaube ich, da einfach, ich glaube, was man relativ schnell gemerkt hat, ist, Tucker Carlson war nicht in der Lage, gegen zu argumentieren. Er war extrem schlecht vorbereitet. Die Frage ist, war das so gewollt? Kann ja auch sein, ne, dass sozusagen die Bühne geboten wird. Aber es gab ja überhaupt gar keinen Versuch, in eine Richtung zu argumentieren und da wirklich mal kritisch zu hinterfragen. Es war im Endeffekt, muss man einfach so sagen, das ist jetzt auch einhellig sozusagen, die Analyse von vielen westlichen Medien war einfach eine große Propagandashow in westliche Fernseher und westliche Medien rein. Und da stellt sich natürlich die Frage, inwiefern, zumindest unseren Standards nach, in den USA und in Europa, inwiefern ist dann so ein Interview überhaupt notwendig und hilft es überhaupt irgendwem?
Absolut.
Eine grundsätzlich objektive Position darauf zu bekommen, weil da muss man wirklich mal sagen, würde in Deutschland so ein, weiß ich nicht, Kanzler oder Regierungschef oder in Europa oder in den USA so behandelt werden, der Journalist oder die Journalistin, die dieses Interview führen würde, würde genauso auseinandergenommen werden. Das hat, glaube ich, weniger was mit, also klar ist Putin da eine richtig große Rolle, wichtige Rolle, aber journalistisch war das halt einfach nicht qualitativ hochwertig.
Absolut. Also auch in dem Ausschnitt hat man ja gehört, er sprach davon, wie die aktuelle Lage ist und am Ende hat Putin wirklich diese 2 Stunden exzellent genutzt, um ganz klar seine Position und seine Sichtweisen zu sehen, wie er aktuell diese Spezialoperation, wie er es tatsächlich manchmal nannte, während des Interviews, aber ihm ist wohl 3-4 Mal ist ihm das Wort Krieg auch rausgerutscht. Wurde jetzt nicht größer gemacht, aber ich meine, es ist uns allen sowieso klar, aber selbst er weiß das nun mal auch mittlerweile. Yannick, hattest du das mitbekommen, was der mongolische Präsident kurz nachdem das Interview veröffentlicht wurde, bei Twitter beziehungsweise jetzt bei X gepostet hatte?
Nee, was hat er gesagt?
Er hat eine Karte der Mongolei gezeigt, die quasi alle Gebiete dargestellt hat, die damals Genghis Khan eingenommen hat, was quasi die ganze Europa war, inklusive einige Teile Afrikas.
War das größte Weltreich, das jemals existiert hat. Also größer als UK.
Ja, absolut. Und er hat nur drunter geschrieben, keine Angst, wir haben zwar laut Putin geschichtlichen Anspruch, aber wir wissen, dass geltendes Recht und irgendwie Genfer Konvention etc. pp. Gelten und wir kommen nicht. Keine Sorge, das sollte keine Argumentationskette sein, die funktioniert.
Ja, es ist auch so, also genau wie du sagst, am Ende des Tages, ich glaube, das war eben ganz elementar, ein Satz, den du gesagt hast, Putin hat seine Weltsicht oder seine Sicht dargestellt. Und wenn man sich einfach das anschaut, über die Fakten, die wir einfach kennen, wenn wir die Historie die Historie objektiv bewerten und uns anschauen, und das machen natürlich jetzt eigentlich nicht wir, sondern das machen Experten, das machen Historiker, dann ist da einfach eine riesige Lücke von dem, wovon wir ausgehen, was die Wahrheit ist, was die Fakten sind, und von dem, weiß ich nicht, 99% der Menschheit ausgeht und von dem, was Putin halt als seine Grundlage sieht. Und das natürlich in der Propaganda und auch in seiner Argumentation als Legitimität und Legitimation nutzt, um diesen Krieg halt zu führen. Also ich glaube, das war eine ganz große Erkenntnis nochmal. Das war natürlich vorher irgendwo alles klar. Das war ja irgendwie, das war eine Bedingung dafür, dass das so funktioniert, diese ganze Propaganda und der Krieg. Aber es ist nochmal sehr erstaunlich gewesen, dass er das wirklich so stur durchzieht.
Also was auch total krude war, er fing dann an, auch quasi auf die Zeit des Zweiten Weltkrieges anzuspielen, dass Deutschland ja auch gar keine Wahl hatte, als Polen zu überfallen, weil Polen sich geweigert hat, Flächen zurückzugeben, die den Deutschen zugestanden haben, was total absurd ist, weil Deutschland und Russland haben dann auch den Krieg angefangen und diese Legitimation, die waren einfach falsch begründet, sonst wären auch die Alliierten damals nicht in den Krieg eingezogen. Und wir haben ja auch gesehen, was das Ganze wert war. Also die Tschechoslowakei wurde überfallen, Russland wurde auch angegriffen. Also diese ganze Argumentation.
Putins, ja, die Sowjetunion damals.
Also, ja, die Sowjetunion. Aber also
Genau, und das ist tatsächlich, da kommen wir zu dem Punkt, den ich eben meinte, das bringt uns irgendwie diese ganze Folge hier heute im Podcast, nämlich irgendwie zu einem roten Faden, den wir nicht so geplant hatten, überhaupt nicht, nämlich an diesem Ehrenmal, an dem ich heute Nachmittag war, war auch ein ganz großer Schriftzug natürlich, wo Josef Stalin einfach in einem Satz sozusagen runtergeschrieben hat, dieser Mensch oder dieses Ehrenmal ist dafür da, um den Menschen zu gedenken, den Soldatinnen und Soldaten zu gedenken, die in den Krieg gezwungen wurde, weil Deutschland unehrenhafterweise oder Adolf Hitler unehrenhafterweise den Nichtangriffspakt sozusagen aufgekündigt hat, dadurch, dass er sozusagen die Sowjetunion angegriffen hat. Deswegen musste die Rote Armee halt die Sowjetunion verteidigen. Was aber super interessant ist, wenn man sich aus heutiger Sicht die Faktenlage der Historie anschaut, dann war dieser Nichtangriffspakt auch seitens der Sowjetunion nicht unbedingt in Stein gemeißelt, ne? Also für immer. Also deswegen, klar, du kannst dir die Geschichte immer zurechtbiegen, wie du willst. Und am Ende des Tages muss man sich tatsächlich einfach die Frage stellen, also natürlich, wenn man sich jetzt ganz zurückgeht, I don't know, wer am Ende welchen Gebietsanspruch hat, aber dass die Grenzen heute so sind, wie sie sind und dass Verträge so existieren, wie sie existieren, das soll ja im Endeffekt einfach ein friedliches Zusammenleben verschiedener Nationalitäten, verschiedener Völker ermöglichen, verschiedener Länder. Wir in Europa haben es immer, versuchen es immer noch zum Glück in der Europäischen Union, dass wir alle gemeinsam in einem vereinten Europa leben können. Aber am Ende des Tages, und das ist halt immer die Frage, die man sich irgendwie stellen muss, möchte nicht eigentlich jeder in Frieden und in Wohlstand leben können? Und das kann man nicht, wenn man einen Krieg hat. Und Putin ist jetzt auch nicht unbedingt der, der darunter leidet, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ne? Da sterben unschuldige Menschen.
Ja. Absolut. Yannick.
Ja, das bringt mich tatsächlich zu meinem Thema, da sterben unschuldige Menschen. Wir hatten einen ganz prominenten Todesfall, der auch übrigens... Ich komme jetzt schon.
Andi Brehme?
Nein, wir hatten einen sehr prominenten Todesfall, der auch für weitere Sanktionen gegen Russland gesorgt hat. Und wie dieser Todesfall zeitlich sozusagen auch ja, verkündet wurde, da steckt wahrscheinlich ein bisschen mehr hinter als nur der Zufall.
Добрый день. Спасибо большое.
Guten Tag, ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank, dass ich heute zu Ihnen sprechen darf. Herzlichen Dank, dass Sie mir auch die Möglichkeit geben, hier in diesem Raum zu sprechen. Sie haben ja sicher diese entsetzliche Nachricht erhalten. Ich habe überlegt, soll ich wirklich jetzt zu Ihnen sprechen oder soll ich zu meinen Kindern zurückreisen? Und dann habe ich mich gefragt, was hätte denn Alexei getan an meiner Stelle? Und ich bin mir absolut sicher, er wäre hier geblieben. Er hätte zu Ihnen von diesem Platz aus gesprochen.
Ja, das ist der die Todesmitteilung sozusagen auf der Münchner Sicherheitskonferenz am 16. Februar. Alexei Nawalny ist gestorben in einer Strafkolonie in Russland und ja, sozusagen das Ganze ist, wie ich eben schon angedeutet habe, wird zumindest vermutet, dass das Ganze nicht zufällig an diesem 16. Februar durch den Kreml bekannt gegeben wurde, sondern dass man dahinter ganz kaltes Kalkül versteht, denn die Welt hat sich mal wieder, wie jedes Jahr, in München getroffen, um sicherheitspolitische Themen zu besprechen. Und wenn sich dort die Münchner Sicherheitskonferenz zusammentut, dann trifft das normalerweise nicht irgendwelche politischen Vertreter in der dritten und vierten Reihe, sondern die erste und zweite Reihe ist vertreten. Für die USA beispielsweise war die Vizepräsidentin Kamala Harris da. Und der 16. Februar war sozusagen der Auftakt dieser Münchner Sicherheitskonferenz. Und aus diesem Grund, ja, man munkelt ja auch, er sei schon vorher gestorben, ein, zwei Tage, ich glaube, man mag aktuell rede von einem Tag, war es ein ganz klares Zeichen des Kreml, so ist zumindest die Vermutung, dass an diesem 16. Februar zu verkünden, während der Münchner Sicherheitskonferenz und die gesamte Welt sozusagen vor Ort ist.
Ja, um da nochmal kurz reinzugrätschen, aber zu gehen. Was ich spannend fand, die Münchner Sicherheitskonferenz, die war ja gerade bei uns in München. Ich bin ja in München ansässig, dass das am Ende keine offizielle Regierungsveranstaltung ist. Die ist ja privat organisiert seit 1963 und findet, wie du es eben schon gesagt hast, halt jährlich immer im Februar in München statt. Und am Ende Tagungsort ist das Hotel des Bayerischen Hofes und ja, Ausrichter ist die Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz und von dort aus werden halt viele Menschen und bekannte Persönlichkeiten eingeladen. Egal, ob es jetzt amerikanische Präsidenten, deutsche Bundeskanzler oder halt viele Außenminister geht oder gibt, die dort sind. Und wie du gerade schon gesagt hast, dieses Mal hat die ganze Konferenz ein großes Thema halt dann am Ende überschattet.
So schaut's aus und das ist natürlich ganz, also gar nicht so unerheblich. Ich meine, Julia Nawalny haben wir gerade gehört und die hat natürlich kleine Kinder. Sie hat ihren Mann seit Jahren nicht gesehen. Wenn wir vielleicht mal ein bisschen zurückgehen und diesen Fall sozusagen Nawalny als einer der prominentesten, wenn nicht sogar der prominenteste russische Oppositionspolitiker gegen Putin und gegen das System Putin am Ende des Tages auch immer wieder lautstark verkündet hat, ist ja jetzt nicht das erste, also er ist natürlich das erste Mal gestorben, aber er war schon mal kurz davor zu sterben, indem er nämlich vergiftet wurde und dann super, super schnell nach Deutschland eingeflogen wurde, um hier gerettet zu werden. Und er hat sich, nachdem er hier wieder sozusagen aufgepäppelt wurde und dem Tod von der Schippe gesprungen ist, aktiv dazu entschieden, doch wieder zurück nach Russland zu gehen. Ich meine, das muss man sich mal wirklich mal durch den Kopf gehen lassen, was für eine sozusagen starke Persönlichkeit er und seine Werte vor allem, die er verbindet hat, er sozusagen genommen hat und über sein eigenes Leben gestellt hat, über den Wohl seiner eigenen Familie natürlich auch am Ende des Tages.
Genau, ich glaube, man kann insgesamt halten von der Oppositionsarbeit für und wieder und bestimmt bei vielen Themen auch in der langen Geschichte, in der Nawalny oppositionell noch aktiv gearbeitet hat, kann man verschiedene Betrachtungsweisen haben. Aber wie du es gerade, finde ich, richtig gesagt hast, ich finde es einfach unglaublich, dass du dich dazu entscheidest, obwohl du weißt, okay, ich wurde hier vergiftet und sie werden es wieder probieren. Und so wie er sich ja dann auch in Deutschland positioniert hat, war klar, dass er sofort eigentlich im Empfang genommen wird und am Ende ins Gefängnis beziehungsweise ins Strafgefangenlager muss und dass es im Zweifel zweifelsfrei der Tod bedeutet. Und das zu wissen, während du in Deutschland im ersten Moment augenscheinlich sicher bist, dich dazu zu entscheiden, ich glaube, das ist schwierig in Worte zu fassen, das kann sich keiner vorstellen und ich finde es unfassbar bemerkenswert und deshalb egal, wie man zu der Person steht, man kann, finde ich, diese Tat einfach nur bewundern, dass dein eigenes Leben dir nicht wichtiger ist als die politische Botschaft, die du damit entsenden kannst.
Und auch aufzeigt, was passiert, wenn man, und das muss man wirklich an der Stelle nochmal sagen, wenn man gegen etwas, also gegen ein System oder gegen eine Person einfach etwas sagt, also ohne eine Tat begangen zu haben. Das ist, glaube ich, an der Stelle auch nochmal wichtig. Es gibt ja auch dann irgendwelche verrückten Geister, die davon reden, in Deutschland darf man nicht mehr sagen, was man denkt und so weiter. Da muss man einfach wirklich sagen, natürlich kann man das machen. Man muss nichts fürchten, außer die Gegenrede. In der Regel. Und außer man macht sich natürlich strafbar durch Holocaust-Verleugnung oder sonst was. Aber ich glaube, das ist halt der Punkt, wenn man einfach nur etwas sagt und dazu anstiftet, Dinge zu überdenken, die aktuell vielleicht so sind, wie sie sind, aber sind sie wirklich für alle so richtig und sind sie für alle so gut? Das ist ja im Endeffekt die große Frage, die dahinter steht. Ist das System Putin für die Bevölkerung wirklich so gut, wie es sozusagen immer erscheint und wie die Propaganda es machen möchte? Und man einfach nur diese Gedankenanstöße hat und vielleicht auch bessere Ideen hat und sich einfach zur Wahl stellt, wie wir das halt in unseren Demokratien kennen und dadurch dann sozusagen mit dem Tod bestraft wird. Das ist natürlich genau am Ende die Frage, wie möchte man damit umgehen und wie positioniert man sich selber. Und umso bemerkenswerter ist ja, dass Nawalny vorausschauend natürlich, wie du sagst, es war klar, er wird das Ganze, wenn überhaupt, nur schwer beschadet überleben und solange Putin lebt, wahrscheinlich gar nicht mehr auf freien Fuß kommen, hat ja eine Videobotschaft aufgenommen, die dann ja auch über CNN und Co. verbreitet wurde nach seinem Tod, indem er sozusagen die Russinnen und Russen dazu ermuntert, wenn sie das denn empfinden, dass das der richtige Weg ist, weiterhin sozusagen Engagement zu zeigen und zu versuchen, dieses System zu verbessern. Denn ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig und das ist auch das, was in diesen ganzen Konflikten, die da aktuell stattfinden, immer wieder, glaube ich, dazugehört. Russland ist gerade das System Putin sozusagen und muss und führt deshalb diesen Krieg. Das macht ja die russischen Traditionen und das macht aber auch die russische Kultur ja nicht gänzlich kaputt. Also ich meine, in Deutschland können wir das relativ gut selbst sagen. Es gab diese schreckliche Zeit, die es in Deutschland gab, aber das bedeutet ja nicht, dass unsere deutsche Kultur deswegen für immer und ewig zerstört ist, sondern sozusagen die Menschen dort sehen das Positive und sind sich ziemlich sicher, dass sie das auch wieder sozusagen unter anderen Lebensumständen in den Griff bekommen, und dafür hat er im Endeffekt ja gekämpft und ermuntert halt seine Anhängerinnen und Anhänger da fortzuführen.
Was ganz spannend ist, dass Nawalny ja nie gegen Putin antreten durfte. Er wollte es 2018, und das ist ja auch in Russland ganz spannend. Oppositionelle, die als zu gefährlich eingestuft werden von den russischen Behörden.
Also von der Regierung.
Genau. Dürfen dann nicht, werden an der Kandidatur gehindert. Und das ist tatsächlich 2012 passiert. Und bei Grigory Jawlinski, ne, Google lässt grüßen, und bei Nawalny war es tatsächlich 2018 genauso. Also das heißt, die schärfsten Gegner in dem Moment für Putin durften die letzten 12 Jahre nicht antreten. Und ich finde, es ist wirklich absurd. Also ich meine, wir haben 16 Jahre Merkel gemacht. Und in Deutschland können wir definitiv...
Gemacht.
Ja, also hinter uns.
Gehabt, ja, genau.
Gehabt, gemacht, getan, getut. Und man kann davon auch halten, was man möchte. Und ich glaube, viele Dinge kann man auch reformieren bei uns, dass man vielleicht auch da die Zeiten begrenzt. Aber Putin regiert halt jetzt seit 25 Jahren.
Naja, also, und ich meine, der große Unterschied ist, man muss es einfach wirklich sagen,
ja.
Das ist ja eine Wahl gewesen. Also wir haben ja alle vier Jahre die Wahl, also vielleicht auch früher, je nachdem, wie lange eine Regierung hält, aber in der Regel immer alle 4 Jahre. Und sie wurde halt 4-mal gewählt. So, jetzt kann man natürlich auch sagen, jeder bekommt die Regierung, die er verdient. Darunter, manche sagen, vielleicht leiden wir aktuell. Aber der Punkt ist ja eigentlich nur, alle 4 Jahre kann man auch wieder eine Partei abwählen. So, aktuell gibt es immer mehr Parteien, die sich irgendwie versuchen zu positionieren. Also abgesehen vom Bündnis Sarah Wagenknecht, jetzt auch noch die Werteunion, aber die ist ja wahrscheinlich wieder auf dem Abrausch. Worauf ich nur hinaus möchte, es ist halt einfach ein Unterschied dazu, dass hier in Deutschland selbst die gefährlichsten Oppositionsparteien, siehe AfD, siehe übrigens NPD und Co., nicht verboten werden und sich zur Wahl stellen dürfen. Selbst auch faschistische Parteimitglieder. Ich meine, Björn Höcke wird gerichtlich sozusagen als Faschist eingestuft und darf trotzdem gewählt werden.
Magst du einen Fun-Fact haben zu Bündnis Sarah Wagenknecht?
Den Fun-Fact machen wir, und dann gucken wir, was im März passieren wird.
Oh ja, Gregor Gysi hat ein Interview gegeben, als das Bündnis Sarah Wagenknecht gegründet wurde, und er meinte, naja, also es geht ja jetzt nicht unbedingt darum, um die politischen Themen, die Sarah Wagenknecht oder beziehungsweise das Bündnis Sarah Wagenknecht repräsentiert, und er möchte das auch gar nicht kritisch beurteilen, aber er findet das schon spannend zu sehen mit einem Mitmenschen, mit dem er dann auch viel zusammengearbeitet hat. Also von ihm selber würde er behaupten, dass er auch ein sehr narzisstischer Mensch ist. Aber so narzisstisch zu sein, seine eigene Partei nach sich selber zu benennen, also so narzisstisch wäre er jetzt dann am Ende auch nicht. Also das wäre ihm jetzt nicht passiert.
Shit happens.
Yes. Yannick. Binden wir das Ganze jetzt ab mit dem, was eigentlich dann auch im März ansteht. Ich meine, wir haben 2 Themen mitgebracht, die nicht abgesprochen am Ende auf dasselbe hinauslaufen, was uns jetzt auch im März beschäftigen wird.
Ja, was beschäftigt uns im März? Es wird mit Sicherheit auch das Bündnis Sarah Wagenknecht sein. Also lass uns das abbinden und lass uns sozusagen schauen, was diesen Monat passieren wird. Welche Themen hast du dabei?
Ja, natürlich als allererstes die Wahl in Russland, Yannick.
Am 17.03. Ich habe gelesen, 3 Tage wird da gewählt.
Ist ja, ist krass. Absurd. Ja, ja.
Also, genau.
Übrigens, vor 3 Wochen wollte sich ein Kandidat aufstellen, der wurde auch schon wieder von den Behörden abgelehnt.
Ich finde das ja tatsächlich interessant. Also an dieser Seite muss man wirklich sagen, in anderen Autokratien wird wenigstens noch versucht, den Anschein zu gewähren. Und da werden ja auch Oppositionelle zugelassen. Am Ende sind die Stimmenzahlen schon ausgezählt, bevor überhaupt irgendwer eine Stimme abgegeben hat. Ich meine, so einfach kann man sich's machen sozusagen. Aber nein, Putin lässt sozusagen einfach jeden Oppositionellen direkt abwatschen. Also am Ende des Tages, ob der von Anfang an überhaupt Leute zulässt oder nicht, ist am Ende fürs Ergebnis ja in der Autokratie eigentlich egal. Aber komm.
Also es gibt wohl zwei Gegenkandidaten, also mit Gegenkandidaten, die sind wohl im System eingebunden und bekommen wohl auch Fördergelder. Das ist natürlich jetzt bekommen sollen, hätte sein, aber am Ende sollen das keine wirklichen Gegenkandidaten sein, wo man von einer Opposition sprechen kann, und soll am Ende den Anschein der Demokratie halt wecken, dass es die Möglichkeit gibt, drei Parteien zu wählen. Gut.
Tja, dann würde ich mal sozusagen weitermachen, denn am 18.03., also einen Tag nach der Präsidentschaftswahl in Russland, jährt sich zum 10-jährigen Mal, sozusagen, oder zum 10. Mal, wir bleiben tatsächlich irgendwie dabei bei der Ukraine und bei Russland, der Angriff auf die Krim.
Wahnsinn.
Also 10 Jahre, ehrlicherweise brodelt dieser Konflikt also deutlich länger, als wir bisher sozusagen sagen. Man redet ja davon, dass es jetzt das zweite Jahr ist. Es ist im Endeffekt dieser Konflikt mindestens schon 10 Jahre alt. Natürlich dieser Angriffskrieg erst seit 2 Jahren, oder erst ist auch sehr jetzt, also seit 2 Jahren halt. Aber 10 Jahre ist dieser ganze Konflikt sozusagen schon her, und das war natürlich damals noch eine andere Zeit.
Ich war 2013 noch auf der Krim mit einem Kreuzfahrtschiff für einen Tag, und wir sind da im Hafen angekommen. Ich kann dir jetzt leider nicht sagen, wie die Hafenstadt heißt. Es tut mir leid. Ich kann auch keinen uneducated guess abgeben. Schande, Asche auf mein Haupt. War aber sehr schön. Tolles Wetter gewesen. Und ich habe da Fußball gespielt gegen eine ukrainische Schulmannschaft.
Ach, cool.
War spannend. Ja, absolut. Yannick, weil wir so viel über Russland gesprochen haben, lass uns nochmal über den Teich springen. Wir haben gar nicht, wie letztes Mal, viel über Amerika gesprochen.
Ja, gut, wir haben Tucker Carlson, ne?
Das ist ja, Tucker Carlson, absolut. Haley hat gestern verloren in ihrem eigenen Staat, in South Carolina.
South Carolina, stimmt. Damit ehrlicherweise ist eigentlich schon gesetzt, Donald Trump wird der Präsidentschaftskandidat der Republikaner. Also außer er wird jetzt von den Meteoriten erschlagen. Aber das ist unwahrscheinlich.
Und sie hatte wohl gar keine Chance. Also mehr als 20% vorne gewesen im eigenen Staat. Und da komme ich aber auch aufs nächste Thema. Der Super Tuesday steht jetzt an, wo in ganz vielen Staaten jetzt noch gewählt wird bei den Republikanern. Am Ende ist es jetzt eine reine Formalität. Das Thema ist durch. Also ich glaube, wir können uns damit auseinandersetzen, dass am 5. November Donald Trump gegen Joe Biden ins Rennen gehen wird. Das heißt, wir werden auf jeden Fall über spannende TV-Schlagabtausche von Sleepy Joe und die Orange reden.
Das ist ja auch immer, erfreulich blickt man jetzt da nicht drüber. Wir könnten gerne, oder wir werden auf jeden Fall im Zuge dessen mal darüber sprechen. Das ist ja auch ein aktuell wichtiges Thema. Was erwartet uns eigentlich dann in Europa und gerade auch mit dem Thema der Ukraine? Weil natürlich das ist ein ganz großes Thema ist. Ich glaube, ihr habt es alle mitbekommen. Donald Trump kündigt sozusagen an, ja, jeder, der nicht zahlt und der NATO ist, also der nicht das 2%-Ziel erreicht, den beschützen wir halt nicht mehr. Die Ukraine beschützen kostet auch zu viel Geld. Was haben wir eigentlich davon? Das ist unser Problem in Europa. Also da könnten viele Implikationen kommen. Und ich glaube, man muss wirklich das sagen. Ich habe letztens nochmal dazu gelesen, einen längeren Artikel, die Präsidentschaftsberater unter Trump-Phase, also sozusagen erster Amtszeit, waren extrem damit beschäftigt, ihn sozusagen davon abzuhalten, aus der NATO auszutreten oder gewisse Artikel in der NATO irgendwie für die USA nichtig zu erklären. Das hat er sich damals noch ausreden lassen. Ich habe das Gefühl, und wenn man sich so anschaut, wie das so meistens in der zweiten Amtszeit, gerade wenn da eine Amtszeit dazwischen lag, der hat wahrscheinlich gar kein schlechtes Gewissen mehr und gar keine Hemmungen mehr, sozusagen da jetzt wirklich knallharten Prozess zu machen. Und dann steht man hier in Europa ziemlich blöd da. Also spannende Themen auf jeden Fall. Die Wahrscheinlichkeit, dass sozusagen Trump Kandidat wird, ist recht hoch für die Republikaner. Was natürlich spannender ist, erstmal zu schauen, was passiert bei den Demokraten. Also Joe Biden hat nicht die besten Umfragewerten, vielleicht sogar eher die schlechtesten aktuell als Präsidentschaftskandidat sozusagen, der schon im Amt ist. Also das ist ja eigentlich normalerweise ein krasser Amtsbonus. Aber was ist man für eine Partei, wenn man seinem aktuellen Präsidenten sozusagen den Rückhalt nimmt? Das wirft auch viele Fragen auf.
Absolut. Von Amerika schauen wir noch einmal nach Deutschland. Und was schimpfen nicht alle über die Ampel? Und ganz ehrlich, Yannick, wäre langweilig, wenn wir dasselbe tun würden. Deswegen sage ich einfach mal was Positives. Nämlich die Ampel hat sich für eine Reform entschlossen ab Anfang März für das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Also es wird deutlich einfacher für Menschen aus Drittstaaten, also aus dem Nicht-EU-Ausland, einfacher zu Arbeitgebenden in Deutschland zu kommen, weil davor war nämlich die Voraussetzung ein staatlich anerkannter Berufsabschluss nach mindestens 2-jähriger Ausbildung sowie 3 Jahre Berufserfahrung und dazu eine Anerkennung der Berufsqualifikation, was dann am Ende wieder irgendein Amt übernommen hat und am Ende gesagt hat, ja, der ist wirklich Schuster, ja, der ist wirklich IT-Fachmann und alles weitere. Das fällt jetzt weg, also diese Zertifizierung braucht es nicht mehr. Alle weiteren Qualifikationen müssen natürlich trotzdem gegeben sein, weil wir wollen ja Fachkräfte, was ja eine tolle Sache ist. Also einfach, um mal was Positives zu sagen. Nochmal kurzer Side on the Note, leider, ich meine, das wurde im letzten Jahr häufig besprochen, wird sich leider auch die Regelung jetzt ändern ab Anfang März für das Elterngeld. Also wenn Paare oder alleinerziehende Elternteile mehr als 200.000 Euro verdienen, gibt es kein Elterngeld mehr.
Ui, ja, das ist ein umstrittenes Thema gewesen, aber am Ende des Tages betrifft es halt auch sozusagen Leute, die sehr viel Geld verdienen. Aber
irgendwo müssen wir sparen und der Haushalt stellt sich nicht von alleine auf.
Irgendwo muss gespart werden. Der Haushalt stellt sich nicht von alleine auf. Ich habe ja eigentlich was mitgebracht vom Haushalt für uns, für meinen Aufstand, muss ich sagen. Hab dann festgestellt, die Haushaltsdebatte im Deutschen Bundestag war genau am letzten Tag im Januar, also leider nicht mehr ready für diesen Februar-Podcast. Ich kann auf jeden Fall sagen, vielleicht spielen wir es einfach am Ende anstatt des Outros. Es war eine gigantische, lustige Rede von Olaf Scholz. Man hat es lange gedacht, warum kann er das nicht, aber er hat sehr emotional gesprochen. Ich habe aber noch was mitgebracht, sozusagen vom März, und zwar: Schaltet bitte die Uhren um, liebe Hörerinnen und Hörer. Vom 30. auf den 31. März ist es wieder soweit die Sommerzeit beginnt. Hoffentlich das Sommerwetter auch, aber wir müssen uns wieder an eine neue Zeit gewöhnen.
Da ist doch auch Ostern, aber da hören wir uns doch auch schon wieder längst.
Und bis dahin wünschen wir euch einen erholsamen, naja gut, ich weiß nicht, wird der März erholsam, Kelvin? Ich weiß es nicht.
Ach, 31 Tage ist länger, ne?
Hm. Ach, ja. Naja, aber bleibt gesund auf jeden Fall. Schaltet bei uns beim nächsten Mal ein.
Statt das Outro hören wir gleich Olaf Scholz. Yannick, ich bedanke mich wieder. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schöne Folge gewesen. Ich freue mich, wenn wir uns im März wieder hören. Bis dahin, alles Gute.
Schön, und bis demnächst. Ja, bleibt schön knackig und frisch. Genauso wie unsere Folge heute schön knackig war. Von daher vielen Dank, Kelvin, für die abschließenden Worte. Bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.
Ciao. Wenn Sie dann mal kritisiert werden, dann sind Sie eine Mimose. Ich finde, wer boxt, der soll kein Glaskinn haben. Aber Sie haben ein ganz schönes Glaskinn, Herr Merz. So eine Hasenfüßigkeit vor der eigenen Verantwortung davonlaufen, das habe ich noch nicht erlebt, Herr Merz. So viel Feigheit vor der eigenen Courage habe ich noch nie gesehen. Ich rätsel bis heute, warum Sie davongelaufen sind. Und ich glaube, es lag daran, dass Sie das schöne Thema nicht loswerden wollten. Wir können alles geliefert haben, alles kann ordentlich gemacht sein. Wir kriegen das in den Griff gemeinsam mit den Ländern und den Kommunen in Deutschland, was die irreguläre Migration und ihr Management betrifft. Aber dann können Sie ja nicht mehr sagen, alles läuft schief. Und darum sind Sie weggelaufen. Das ist der Grund, warum Sie für einen Kompromiss nicht mehr weiter zur Verfügung stehen.